Gute, die angenehme Luft, das ist also doch nochmal ein bisschen was anderes als dort. Man hört es ja bei mir, wir sind nicht eigentlich Hessen oder so, sondern wir kommen tatsächlich aus Schwaben ursprünglich, haben dort also unsere Heimat. Und ich kann mich gut erinnern, meine Eltern sind auch gläubig und in der Gemeinde dort in Schorndorf, vielleicht sagt jemand dieser Ort was, da bin ich eben aufgewachsen und habe auch die ersten geistlichen Schritte gemacht, Jugendarbeit geleitet und so weiter. Und immer wieder haben die älteren Geschwister vom Sängerwald erzählt. Und ich kann mich ganz vage erinnern, dass also Werner Geiger Senior bei uns auch Dienst getan hat und so weiter. Also von daher, der Name Sängerwald ist irgendwo bekannt, auch in meiner Erinnerung, aber ich war tatsächlich noch nie da gewesen. Von daher eine Premiere und wir genießen es immer wieder, die Möglichkeit auch zu haben, dorthin zu kommen, wo unsere Auszubildenden, wie man ja auch sagen kann, tätig sind, die aktuell noch in Ausbildung sind, aber natürlich auch solche, die bereits ihren Dienst, Ausbildungszeit beendet haben, so wie es bei Jens war. Und wir haben tatsächlich also selbst nach der Ordination noch begleitende Maßnahmen, sprich diese Neupastorentage, und da trifft man dann die Leute, die schon die Jahre zuvor eben ordiniert wurden als Pastoren, und so kam eben auch jetzt wieder dieser Kontakt zustande, und wir schätzen es sehr, auch dann so ein bisschen ja mitzubekommen, wie sieht es denn tatsächlich vor Ort aus, wo die Einzelnen sich befinden. Wenn ich gerade bei dem Thema Ausbildung bin, vielleicht einfach nur ein paar Worte da dazu. Wir haben ja drei Ausbildungsgänge in Erzhausen. Da gibt es das bekannte Vollzeitstudium. Früher haben wir ja Beröa dazu gesagt. Ich selber bin auch ein Beröaner, habe also mal dort die Schulbank über mehrere Jahre gedrückt, also das Vollzeitstudium, und dann gibt es eben den modularen Bereich. Das heißt, das sind Leute, die eben in der Gemeinde, wo sie ihren Dienst tun, entweder angestellt oder machen das ehrenamtlich die erste Zeit und kommen dann immer zu den Kursen nach Erzhausen, und jetzt neu auch das modulare Studium. Man kann also bis zu einem theologischen BA, Bachelor of Theology, kann man also auch in diesem Fernstudium das absolvieren, und für diese modularen Bereiche bin ich in erster Linie zuständig und dann eben auch später fürs Vikariat bis hin eben zu Ordinationen, was dann hinterher kommt. Wir haben tatsächlich aktuell über 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung in Erzhausen, also in all diesen Ausbildungsgängen, und möchte einfach an dieser Stelle sagen, ja, für Nachwuchs in unserem Gemeindebund wird also aktiv gesorgt. Es sind fantastische junge und teilweise auch ältere Personen, die dann diese Ausbildung wahrnehmen. Und es freut mich jedes Mal, diese Leute gerade dann im modularen Bereich, wenn sie zu den Kursen kommen, zu sehen, mitzukriegen, wie sie sich weiterentwickeln. Und da dürfen wir alle miteinander auch sehr dankbar sein. Ja, wir leben tatsächlich in spannenden, in herausfordernden, in aufregenden Zeiten. Wer will das leugnen? Ich denke an die Pandemie, die Corona-Pandemie, die ja noch immer nicht vorbei ist, die uns immer noch prägt. Man wird ja gespannt sein, was sich jetzt alles so, wenn der Winter wieder sich naht, was da alles weiter sich entwickelt. Covid-19 hat ja alles in den letzten Jahren überschattet. Alle von uns waren mehr oder weniger betroffen, damit auch das durchführen, sondern wir haben alles online gemacht. Manche waren dankbar dafür und sagten, oh, dann kann ich ja zu Hause bleiben und es verfolgen. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man vor Ort zusammen ist. Auch die Begegnung und all diese Dinge fehlen. Aber wir haben es, denke ich, ganz gut gemeistert, solche Situationen. Und wir mussten ja auch tatsächlich ein neues Miteinander finden. Dass man früher so normal war, dass man sich gesehen hat und umarmt hat. Ich denke an unsere jetzigen Neupastorentage im April zurück. Endlich war es wieder möglich, dass ich den Jens in den Arm nehmen konnte, als wir uns wieder getroffen haben, was ja jahrelang gar nicht denkbar war. Und natürlich, ja, in diesem Zusammenhang denke ich schon ja, an die nächste Krise. Kaum war die eine noch gar nicht vorbei, hat uns die nächste Krise ereilt. Wir wissen alle, um was es geht. Ihr habt hier ja auch aktiv Anteil gehabt, auch als Gemeinde mit der Ukraine-Situation, mit den Menschen, die auch hierher gekommen sind. Wir wissen noch nicht, wohin das alles führt. Wenn man täglich die Nachrichten verfolgt, dann kann einem bange ums Herz werden, wohin geht das noch alles? Geschweige denn die ganzen wirtschaftlichen Einbrüche, die Frage, wie kommen wir durch den Winter? Und natürlich gibt es noch etwas anderes, was so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gedrängt wurde, der Umgang mit ja, der Klimaveränderung. All das sind ja große Fragen und Themen, die uns beschäftigen, nicht nur uns hier, sondern ja weltweit. Und wir ja, können dadurch auch ja, ganz gehörig uns Sorgen machen und uns ängstigen, was wird werden. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, wie gehen wir denn, und das werden nicht die letzten, sondern da kommen noch andere Herausforderungen, vielleicht noch in kürzeren Zeitabständen, wie sollen wir und wie können wir mit den Herausforderungen des Lebens, solchen Dingen umgehen und dabei eben nicht eine gewisse Leichtigkeit und eine zuversichtliche und eine hoffnungsvolle Einstellung verlieren. Denn genau das sollte uns ja auszeichnen, besonders als Christen, die wir wissen, wir warten ja nicht auf irgendwelche negativen Dinge, sondern wir warten ja auf unseren wiederkommenden Herrn. Wir sollten von Zuversicht und von Hoffnung geprägt sein. Und dennoch, wie bekommen wir solch eine innere Widerstandskraft, um all diese Dinge, die von außen auf uns eindringen, dass wir daran eben nicht zerbrechen, uns nicht ja, in negativer Weise ins Boxhorn jagen lassen, sondern eben trotzdem noch mit Hoffnung und Zuversicht nach vorne schauen. Man spricht ja heute auch von Resilienz, also von einer Widerstandsfähigkeit, die uns auszeichnen sollte. Und auf der Suche nach Antworten bin ich tatsächlich fündig geworden. Haben überlegt, wie können wir und was sagt auch das Wort Gottes? Was sagt unser Herr zu all diesen Dingen? Wie können wir damit umgehen? Und ich bin so dankbar, dass unser Herr und Gott uns etwas gegeben hat in seiner Gnade und Liebe, das uns ganz entscheidend hilft, mit den Herausforderungen unseres Lebens umzugehen. Egal, wie die Herausforderungen lauten. Es können natürlich noch viele andere persönliche Dinge dazukommen, nicht nur diese großen Linien am Horizont, sondern vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige persönliche oder familiäre Zeit, ist Krankheit, sind andere Dinge da, die bewältigt werden müssen. Und dieses, was der Herr uns gibt und wo ich gleich drüber sprechen werde, ist wie ein Schlüssel. Ein Schlüssel, den er uns gegeben hat. Ein Schlüssel, der tatsächlich in jedes Schloss passt. Hier habe ich nämlich einen Generalschlüssel. Der öffnet nicht nur eine Tür zu einem Zimmer oder zu einer Wohnung, sondern mit diesem Schlüssel kann ich tatsächlich in ganz viele Wohnungen hineinkommen, in ganz viele Zimmer. Das ist tatsächlich ein Generalschlüssel, ziemlich teuer, wenn man verliert, ihn nachzumachen, weil da müssen alle anderen auch ausgetauscht werden. Aber von daher hat Gott uns tatsächlich solch einen Generalschlüssel gegeben, der passt auf alle Herausforderungen unseres Lebens. Er funktioniert bei äußeren und er funktioniert bei inneren Konflikten. Und er ist bei großen und bei kleinen Anliegen für uns anwendbar. Und dieser geistliche Schlüssel, er ist tatsächlich so zentral für uns, dass Gott etwas getan hat, nämlich er hat ihn in die Mitte der Heiligen Schrift platziert. Es geht um eine Aussage, die inmitten der gesamten Bibel steht. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere jetzt anfängt zu überlegen, was könnte das für eine Bibelstelle sein, was könnte das für eine Aussage sein. Ich mache es so, wie jemand das ausgerechnet hat. Die Person hat also den mittleren Bibelvers ermittelt und ist dabei folgendermaßen vorgegangen. Die Bibel ist ja im Grunde genommen nicht nur ein Buch, sondern besteht ja aus vielen Büchern, die ja zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden. Das Alte Testament gibt es 39 Bücher, insgesamt 929 Kapitel. Im Neuen Testament gibt es 27 Bücher mit 260 Kapiteln. Das heißt, zusammengerechnet kommen wir dann auf 1189 Kapitel. Das ist eine ungerade Zahl, ein bisschen schwierig. Das mittlere Kapitel müsste also dann das 595. Kapitel sein. Das heißt, es gibt 594 davor, 594 danach und das 595. ist also dann die Mitte. Ja, wo könnte, in welchem Buch der Bibel könnte dieses 595. Kapitel sein? Bitte? Genau. Jemand hat es eben, oder diese Person hat es ausgerechnet, es ist das Kapitel zwischen dem 117. und 119. Psalm, also der Psalm 118. 117 ist übrigens der kürzeste Psalm, nur zwei Verse. Und 119 der längste, der hat 176 Verse. Es geht also um den Psalm 118. Und der zentrale Vers, hat diese Person dann ermittelt, ist, wenn man 594 zusammenzählt, kommt man auf 1188. Das heißt also, es ist der achte Vers im Psalm 118. Und dort steht Folgendes, wir sehen es hier auf der Leinwand. Der zentrale Bibelvers Psalm 118, Vers 8 lautet, es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. So steht es nach der Luther-Übersetzung. Gottes zentrales Geschenk an uns, dieser Generalschlüssel, den er uns in die Hand gibt für unser Leben, ist schlicht und ergreifend Vertrauen. Es geht um Vertrauen in unserem Leben. Damit können wir, mit dem Schlüssel des Vertrauens, können wir in jede Situation etwas bewirken. Und dieser Schlüssel hat Auswirkungen, egal wie groß, egal wie klein die Herausforderung ist. Es werden sich Türen öffnen und es wird einen Weg geben. Und über diesen Gedanken möchte ich sprechen. Psalm 118, Vers 8, der Schlüssel des Vertrauens. Wir wissen natürlich, dass die Verseinteilung der Bibel, jetzt kommt ein bisschen so der Theologe, nicht vom Geist Gottes inspiriert ist. Früher war das ja so ganz am Anfang, da gab es ja gar keine Kapiteleinteilung, sondern es wurde ja später hinzugefügt. Warum? Damit man sich schlicht und ergreifend besser zurechtfindet. Damit, wenn der Prediger sagt, es steht im Psalm 118, dass man aufschlagen kann und nicht, wie diese Schriftrollen ja zum Beispiel früher waren, dann ganz, 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 ganz lange suchen muss, wo könnte diese Aussage denn stehen. Es handelt sich also tatsächlich um etwas, das später dazugekommen ist. Aber warum nicht? Ich habe kein Problem, das zu sehen, dass es sich doch mit den anderen Aussagen, die es dazu gibt. Es deckt sich doch mit der Gesamtaussage der Heiligen Schrift. Denn tatsächlich geht es in der ganzen Bibel von Anfang bis Ende um dieses Vertrauen. Wir werden eingeladen, ja aufgefordert von unserem Herrn und Gott, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Und so gibt es zahlreiche weitere Aussagen, die dies betonen. Ich denke an einige Klassiker, an einige, ja, Bibelstellen, die das so richtig deutlich machen. Sprüche 3 steht dort, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Also auch hier wieder diese Aufforderung, auf den Herrn zu vertrauen, mehr auf alles eigene Dinge, die wir gelernt oder die wir können, die wir in unserem Verstand haben. Oder dann Jeremia 17, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und dann gibt es eine Fülle von Aussagen, was das bedeutet, nämlich er wird sein wie ein Baum, der am Bach gepflanzt ist. Er wird seine Wurzeln ausstrecken, er wird sich nicht fürchten, wenn Hitze kommt. Sein Laub ist grün, in Jahre der Dürre erst unbekümmert, hört nicht auf, Frucht zu tragen. All diese sind Zusagen Gottes für denjenigen, der ihm vertraut. Und dann im Neuen Testament eine bekannte Aussage im Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also offensichtlich können wir auch in Situationen hineinkommen, wo wir sagen, ach, das Vertrauen auf Gott hat alles keinen Wert. Und da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Achtung, bewahrt dieses Vertrauen. Im Korintherbrief gibt es eine Aussage, wir sollen das kindliche Vertrauen, so dieses Urvertrauen, wir sollen es nicht aufgeben oder wir sollen uns davon nicht abbringen lassen, dass wir unserem Gott vertrauen. Und hier heißt es ja auch, dieses Vertrauen hat eine große Belohnung. Wer möchte das nicht belohnt werden? Und deswegen dürfen wir wissen, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, es ist nie umsonst. Auch wenn vielleicht manchmal das Ergebnis nicht so ist, wie wir im ersten Moment uns das wünschen. Aber letztendlich sind die Wege Gottes ja höher und manchmal auch ein bisschen unverständlich für uns. Aber am Ende wird sich das Vertrauen auszahlen. Gott ist also absolut vertrauenswürdig und unsere Beziehung zu ihm soll von Glauben und Vertrauen geprägt sein. Das könnte man so als Überschrift sagen, wenn es darum geht, warum soll ich Gott vertrauen? Wir haben es mit einem vertrauenswürdigen Herrn und Gott zu tun. Ja, warum ist Vertrauen so wichtig in unserem Leben? Ich denke, es ist ein unverzichtbarer Baustein unseres Lebens. Ohne Vertrauen können wir im Grunde genommen gar nicht vernünftig leben, existieren. Es ist kein Miteinander möglich. Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für eine intakte, funktionierende Beziehung. Der Duden beschreibt Vertrauen wie folgt: ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit einer Person oder Sache. Also wir müssen schlicht und ergreifend in unserem Leben vertrauen. Der Pilot, wenn er das Flugzeug startet, wir wohnen ja in der Nähe vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt, wenn der also seine Maschinen, die Turbinen startet, er muss sich darauf vertrauen lassen oder können, dass das, was der Tower, die Leute aus dem Tower ihm sagen, was er jetzt zu tun hat, welchen Flugplan und welche Linie er einschlagen soll, dass es funktioniert, dass er da nicht mit einem anderen Flugzeug kollidiert. Er muss sein Vertrauen da rein investieren. Oder wenn ich mein Auto zur Inspektion gebe und die Bremse ist defekt, dann muss ich darauf vertrauen können, dass die Werkstatt das so in Ordnung bringt, dass ich mit meinem Auto weiter verkehrstüchtig fahren kann. Oder ich denke an einen Zirkus. Wart ihr schon mal in einem Zirkus? Ich war schon ewig lang nicht mehr, aber als Kind. Na, die Hochseilartisten, manchmal sieht man das ja auch im Fernsehen, wenn die dann so durch die Arena schwingen und dann wird, meistens ist es ja die Frau, die ist in der Regel leichter, die wird dann losgelassen von dem einen Mann und fliegt durch das halbe Zirkuszelt und wird aufgefangen von dem anderen. Also das kostet ein enormes Potenzial an Vertrauen. Also ich würde das jetzt nicht machen oder so, aber müssen wir uns mal vorstellen, was das ein Vertrauensbeweis ist. Natürlich, die kennen sich auch, die haben trainiert zusammen und das hat sie auch zusammengeschweißt und deswegen können sie sich auch vertrauen. Aber ähnlich ist es ja auch mit unserem Herrn und Gott. Wir dürfen ihn kennenlernen, wir dürfen ihn erfahren und je mehr wir das tun, desto größer darf unser Vertrauen werden, dass er unser Leben in seiner Hand hält. Vertrauen ist also ein sehr kostbares, aber auch natürlich ein sehr verletzliches Gut. Wir sagen unseren Auszubildenden immer, das Wichtigste, was du aufbauen musst, ist Vertrauen. Du musst dich als vertrauenswürdig erweisen können. So sagt es ja auch die Bibel. Ein Mitarbeiter, ein Leiter ist derjenige, der vertrauenswürdig sein soll. Dann kannst du deinen Dienst mit ja, großer Gnade und Segen tun. Das größte Kapital, das wir haben, ist eigentlich das Vertrauenskapital. Wenn meine Frau mir nicht vertrauen könnte, dann könnte ich einpacken. Aber nach wie vielen Jahren jetzt? 38 oder noch mehr, ist es so, dass wir ein bisschen gelernt haben, uns gegenseitig zu vertrauen. Und ich weiß, wenn sie die Augen runzelt, die Stirn runzelt, dann weiß ich, okay, hier gibt es etwas zu korrigieren. Oder im Gegenteil, ich weiß, ich kann mich hundertprozentig auf sie verlassen. Sie fällt mir niemals, wird mir niemals in den Rücken fallen. Und deswegen ist Vertrauen so wichtig, auch im Miteinander, dass wir dieses Vertrauen aufbauen. Und jetzt, und das ist eigentlich so der Höhepunkt, werden wir eingeladen von niemand Geringeren als dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ihm zu vertrauen. Also wir sagen, nicht nur untereinander, wir vertrauen uns, wir lassen uns aufeinander, sondern wir sind eingeladen jetzt, so wie es hier heißt, es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen. Also ich finde das eine fantastische, megamäßige Einladung, dass dieser allmächtige Gott mich einlädt, ihm mein Vertrauen entgegenzubringen. Dieser Gott bietet uns sogar eine persönliche Vertrauensbeziehung an. Ich bin manchmal ja im Gespräch mit Menschen, die noch keine Beziehung haben zu Jesus. Und das zu erklären, dass es möglich ist, zu diesem Schöpfergott, den dreimal heiligen Gott, eine persönliche Vertrauensbeziehung aufzubauen, da werde ich angeschaut, unfassbar. Und tatsächlich, es ist unfassbar, aber es ist erlebbar. Und es ist das, was Gott uns in seiner Gnade anbietet. Er fordert uns auf, unser ganzes Leben mit allem, was wir sind und haben, auf diese Partnerschaft zu gründen und daraus unser Dasein zu gestalten. Welch ein Angebot. Wenn hier steht übrigens, und sich nicht verlassen auf Menschen, dann heißt das nicht, dass wir anderen Menschen gar kein Vertrauen entgegenbringen sollen. Habe ich ja gerade vorher ausgeführt, dass es nicht funktionieren würde. Dann könnten wir gar nicht in intakten Beziehungen leben, sondern es soll vielmehr die absolute Vertrauenswürdigkeit Gottes im Gegensatz zu uns, zu meiner fehlerhaften Haftigkeit unterstreichen. Gott ist also vertrauenswürdig, auch wenn Menschen uns manchmal ja enttäuschen. Ich werde nicht immer dem Vertrauen gerecht, das vielleicht andere in mich setzen. Warum? Ich bin ein Mensch mit Fehlern. Aber Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und so habe ich mich jetzt gefragt, was bedeutet es, diesem Gott zu vertrauen? Also nicht jetzt theologisch in irgendwelchen Glaubenssätzen in erster Linie, sondern ganz konkret und praktisch im Alltag. So wie wir täglich leben mit den Dingen, die uns beschäftigen und bewegen. Wie wächst und wie vertieft sich diese Vertrauensbeziehung zu diesem einzigartigen Herrn und Gott? Und ich habe mir dann diesen Psalm 118 ein bisschen näher angeschaut. Es geht ja immer um den Kontext. Also nicht nur einen Vers herauspicken und sagen, das ist es, sondern das Interessante ist ja, dass die Bibel, wenn wir sie dann lesen und ein bisschen schauen, was steht davor und was steht danach, merken wir, okay, das hat eine Einbettung. Und dann wird die ganze Bedeutung sich eigentlich erst richtig entfalten. Und genauso ging es mir mit diesem Psalm 118. Und ich sehe darin einige wirklich hilfreiche Hinweise und Ratschläge, wie Vertrauen praktisch in unserem Leben funktioniert. In den ersten vier Versen, die jetzt hier eingeblendet werden, werden wir daran erinnert, dass Gott tatsächlich absolut vertrauenswürdig ist. Psalm 118, Vers 1 heißt es, dankt dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Alle Israeliten sollen es sagen, seine Gnade hört niemals auf. Alle Priester sollen rufen, seine Gnade hört niemals auf. Alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, sollen einstimmen, seine Gnade hört niemals auf. Der Psalm 118 ist eine Festliturgie, die wurde damals oft bei Festen und Feierlichkeiten, wurde dieser Psalm ja nicht nur vorgetragen, sondern ja auch gesungen. Und Wir kommen später noch drauf, der Vers 24 wird auch heute noch gern zum Beispiel bei Hochzeiten zitiert. Aber hier wird uns die Grundlage gegeben für unser Vertrauen. Vertrauen ist nicht eine unsichere, eine vage Angelegenheit, so nach dem Motto, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. So heißt es ja manchmal. Ich kann doch nur jemand vertrauen, von dessen Integrität, für dessen Vertrauenswürdigkeit ich überzeugt bin. Deshalb hat unser Vertrauen einen klaren Bezugspunkt, nämlich in dem ewigen, unveränderlich und völlig vertrauenswürdigen Herrn und Gott. Er hat seine Liebe, sein Wohlwollen zu uns unter Beweis gestellt. Jesus Christus ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er garantiert uns dadurch ewiges Leben, indem er von den Toten auferstanden ist. Also Gott hat den Beweis hier angetreten, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat nicht nur gesagt, glaub an mich und dann wird irgendwie und das, sondern er hat es bereits bewiesen. Er hat sich auf unsere Seite gestellt, mit uns identifiziert. Und es beginnt also dieses Vertrauen damit, dass wir uns entschließen, in unserem Leben diesem vertrauenswürdigen Gott zu glauben, ihm zu sagen, ja, ich weiß, du meinst es gut mit mir, du hast gute Gedanken über meinem Leben. Erinnere an diesen Vers in Jeremia 29, wo es heißt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das sind die Gedanken Gottes über deinem, über meinem Leben. Er hat gute Gedanken. Und wenn auch deine Lebensumstände momentan vielleicht etwas anderes sagen, dann halte daran fest. Gott meint es gut mit dir. Das ist die Grundlage zunächst für unser Vertrauen. Und er lädt uns zu dieser verlässlichen Partnerschaft ein. Ich weiß noch, ich bin ja aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Ich kannte ja die ganzen Geschichten und die Dinge. Und trotzdem habe ich meine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, naja, Gott so ganz ausblenden kann ich nicht. Dazu habe ich zu viel mitbekommen. Aber ich will jetzt erst einmal mein eigenes Leben leben. Und dann bin ich so 16 Jahre alt geworden und habe so immer mehr das Gottesdienstbesuch und so weiter mich da ausgeklammert. Aber irgendwann einmal habe ich dann gemerkt, nein, ich will gar nicht ohne diesen Gott leben, sondern dann habe ich mein Leben ganz bewusst ihm anvertraut und gesagt, Herr, ich glaube, dass es dich gibt und ich will, dass du mein Leben lenkst. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich kann euch sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Und alles andere ist dann erst später gekommen. Ein zweiter Gedanke kommt jetzt in diesem Psalm 118 und der steht im Vers 5. Und dort heißt es nach Luther, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und er tröstete mich. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier, verschaffte mir weiten Raum. Der Psalmschreiber nimmt uns nun in eine Situation seines Lebens hinein. Wir wissen ja nicht genau, um was es geht, aber offensichtlich ging es um etwas mit Angst, um Sorge. Andere Übersetzungen sagen hier, eine große Not, eine Bedrängnis hat ihn umgeben. Es hat ihm förmlich die Kehle zugeschnürt. Er konnte kaum noch atmen. Eine richtige Enge hat sich ausgebreitet in ihm. Das ist die Situation, in der sich dieser Psalmschreiber, der am Anfang so lauthals, oh, seine Güte ist groß und ewig, blendet er nun seine Lebenswirklichkeit ein. Und genau das kennen wir doch auch. Wir sagen auf der einen Seite, Herr, wir vertrauen dir, aber sind trotzdem in Situationen hineingestellt, wo es uns ganz schön bange und Angst werden kann. Angst gehört zum Leben, klar, ist Teil unseres Lebens. Jesus selber sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber er geht ja weiter und sagt, aber sorgt euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Eine Überdosis Angst kann uns den Blick trüben, uns handlungsfähig, ja sogar krank machen. Ich denke, die Corona-Pandemie war für viele von uns solch ein richtiger Angstmacher. Ebenso natürlich auch Krieg und Leid. Aber ob wir wollen oder nicht, Herausforderungen, Krisen und Ängste gehören zu unserem Leben dazu. Es gibt eben nicht die berühmte Rolltreppe, auf die ich mich stelle und der geht immer nur himmelwärts und alles andere tangiert mich nicht. Nein, so ist es nicht. Ich denke an diese Verheißung in Jesaja, da heißt, wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durchs Wasser gehst, da heißt es nicht, wenn du über das Wasser gehst, gell, wo sind die Steine oder so. Nein, wir müssen manchmal durch die Situationen. Und da verspricht uns der Herr, aber auch nicht allein zu lassen, sondern das Vertrauen zahlt sich offensichtlich in diesen Situationen aus. Übrigens, wenn alles normal läuft in unserem Leben, wenn alles so dahin plätschert, dann verliert unser Leben auch die Spannung. Dann wird es langweilig. Und deswegen ist es vielleicht sogar ein pädagogischer Aspekt von unserem Herrn, dass er uns manchmal etwas Gegenwind schenkt, denn bekanntermaßen, wenn wir dann die Segel richtig setzen, dann kommen wir voran. Also wenn alles normal läuft, gibt es keine Entwicklung, dann werden wir getrieben und wir werden uns nicht weiterentwickeln. Ja, und was macht jetzt dieser Psalmist? In diesem Vers steht es ganz einfach und lapidar: Ich rief zum Herrn. Kompliziert, oder? Also da ist ihm Angst, in Bange und Sorge, er weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und was macht er? Er ruft zum Herrn. Und da ist vielleicht so ein bisschen Unterschied, manchmal sind unsere Gebete, habe ich den Eindruck, zu brav. Herr, bitte mach doch das. Nein, er ruft zum Herrn. Wenn wir in wirklicher Not sind, dann dürfen wir auch rufen zum Herrn. Manchmal mache ich das, ich gehe dann raus, hier wäre zum Beispiel eine ideale Gegend für mich. Ah, dann kann ich in die Wälder hineinrufen, meine Angst und meine Sorge und sagen, Herr, erbarme dich. Und keiner hört es, außer vielleicht Hase und Igel und Wildschwein und wer auch immer noch, ne, Pferde gibt es auch noch, ja, habe ich mitbekommen. Ja, manchmal brauchen wir dann einen Ortswechsel, um das dann zu praktizieren. Vielleicht ist er ja auch, oder hat er sich an seinen Kollegen, den Asaf, erinnert. Da steht zum Beispiel ja von Asaf im Psalm 50, Vers 15, rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Also irgendwie waren die gut miteinander bekannt, weil genau die gleiche Aussage ist hier. Und so wird es ja auch im Neuen Testament und vor Augen gestellt im Philipperbrief. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Und dann werden wir erfahren, wie der Friede Gottes kommt. Und tatsächlich habe ich so oft erlebt, ich habe gebetet, auch wiederholt gebetet. Die Situation war noch nicht geklärt, aber ich habe einen inneren Frieden bekommen und wusste, Gott ist dabei, er wird die Sache regeln. Ich hatte einen Kollegen, wo wir jahrelang Dienst hatten dort in dieser Stadt, und er hat immer gesagt, wenn wir eine Gebetsversammlung hatten als Leiter, hat er gesagt, so, und jetzt haben wir das dem Herrn gebracht und jetzt ist es auf seiner Agenda und jetzt kümmert er sich drum. Amen, Schluss. So, dann wussten wir, jetzt ist vorbei, jetzt warten wir einfach drauf, wie Gott weiter handelt und arbeitet. Ganz interessant. Also mach aus Sorgen und Ängsten ein Gebet, denn im Gebet findet die vertrauensvolle Partnerschaft mit Gott ihren Ausdruck. Wie mache ich das? Ganz praktisch. Wenn ich morgens aufstehe, gehe in mein Büro, als erstes setze ich mich einfach ja, in Kontakt mit diesem Herrn. Lege ihm meinen Tag hin, spreche mit ihm den Tag durch, lese aus seinem Wort und oft beende ich dann diese Zeit mit: Herr, ich vertraue dir jetzt diesen Tag an. Danke, dass du mit mir bist. Einfach sich bewusst ausrichten, nicht den negativen Nachrichten und anderen Dingen zuerst Raum geben, sondern zuerst mich mit meinem Herrn auseinandersetzen. Ende August hat uns ein negativer Befund, also ein Krankheitsbefund in unserer Familie erreicht. Und interessanterweise war an diesen Tagen meine Bibellese, als dieser Aussätzige, in Matthäus 8 steht es, zu Jesus kam und dann so ein bisschen ja, fragend diese Aussage zu Jesus bringt: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Da habe ich auch gedacht, das ist interessant. Klar, Jesus kann heilen und ihm ist alle Macht gegeben, aber das war so diese Unsicherheit da dabei. Ist es wirklich so? Diese Zweifel, damit müssen wir uns auseinandersetzen natürlich. Vertrauen oder gebe ich dem Zweifel Raum? Wie ist es mit dem Glauben da dabei? Und dann ist es so befreiend, dass Jesus sagt, ja, ich will es tun. Ich will dich anrühren. Er hat es ja dann auch getan. Aber so dürfen wir im Gespräch, in dieser Vertrauensbeziehung mit Jesus sein. Das heißt nicht, dass alle Ängste und Sorgen und Zweifel plötzlich weg sind, aber wir dürfen uns durchringen und sein Wort ermutigt uns. Und deswegen sage ich das an dieser Stelle. Wir bekommen diese geistliche Nahrung und können gestärkt werden in unserem Vertrauen, nicht nur weil wir uns das einbilden, sondern weil es hier in dem zuverlässigen Wort Gottes steht. Der Reformator Martin Luther hat diesen Psalm 118 als seinen Psalm bezeichnet. Er schreibt in der Vorrede zur Auslegung dieses Psalmes, es ist mein Psalm, den ich lieb habe. Obwohl der ganze Psalter und die Heilige Schrift im Ganzen, die mein einziger Lebenstrost ist, mir auch lieb sind, bin ich doch besonders an diesem Psalm geraten, dass er der meine heißen und sein muss, denn er hat sich auch gar oft redlich um mich verdient gemacht und mir aus manchen großen Nöten geholfen, wo mir sonst kein Kaiser, keine Könige, Weisen, Klugen oder Heiligen hätten helfen können. Das sagt also Martin Luther zu diesem Psalm 118, also ein Juwel für ihn. Und er sagt, das ist mein Psalm. Geht es euch manchmal auch so? Es gibt Bibelstellen, da sagt er, oh, die hat Gott mir geschenkt in der und der Situation, das ist meine Verheißung. Und wundert euch dann, dass jemand anders vielleicht auch mal sagt, dass er durch diese Verheißung getröstet oder ermutigt wurde. So kann es gehen. Und dann gibt es noch einen weiteren letzten Aspekt in diesem Psalm, wie wir darin wachsen können, vertrauensvoll und zuversichtlich zu leben. Und dort steht im Psalm 118, Vers 6 und zum Beispiel Vers 17 folgendes. Der Herr ist auf meiner Seite und ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Wow, das ist vollmundig, das ist kernig. Da drückt dieser Psalmist nicht nur so im Bitten und Flehen etwas vor Gott aus, sondern er nimmt förmlich Autorität und sagt, ja, der Herr ist auf meiner Seite. Er hat mir das zugesagt und ich werde durchgehen. Und die Umstände, sie müssen zur Ruhe kommen. Das sind zuversichtliche, glaubensvolle, verheißungsorientierte Aussagen und Bekenntnisse. Und zwar insbesondere dann, wenn unsere Lebensumstände etwas ganz anderes aussagen, dann dürfen wir uns förmlich stärken in Gott und in seinem Wort und dürfen sagen, Herr, du hast mir gesagt und ich nehme dich jetzt bei deinem Wort, ich nehme das jetzt im Anspruch. Also Vertrauen, im Vertrauen wachsen bedeutet, unser Denken und Reden zu verändern, sprich es dem Wort Gottes und seinen Zusagen anzupassen. Ganz praktischer Tipp jetzt so zum Einüben für die nächste Woche. Wir kommen jetzt zu diesem Vers 24. Was steht da? Da steht auch ein positives Bekenntnis. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Wie wär's, wenn du nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, aufstehst mit diesem Psalmwort auf den Lippen? Und nicht sagst, oh, ich habe schlecht geschlafen, mein Rücken tut weh und oh, guckst auf deine Uhr, oh, hast schon wieder zu wenig Tiefschlaf gehabt und so weiter, sondern sagst, dies ist der Tag, Herr, den du gemacht hast und ich nehme ihn dankbar aus deiner Hand und ich bin fröhlich an diesem Tag, weil du bist doch heute auch mit mir. Du hast es verheißen. Also nur so ein kleiner Tipp am Rande, das mal nächste Woche einzuüben. Ich denke, dann verändert sich nicht nur unser Gesicht, sondern auch unsere ganze Ausstrahlung wird sich dann entsprechend anpassen. Wir sehen also, es gibt beim Gottvertrauen zwei Seiten, so wie die zwei Seiten einer Münze oder einer Medaille. Zum einen ist es dieses zuversichtliche, ruhende Grundvertrauen, das in der Vertrauenswürdigkeit Gottes begründet ist. In dem Wissen, Gott, du bist größer. Er hat alles im Blick, egal was kommt. Mutter Basilea Schling, die von den Marienschwestern, die ja bereits verstorben ist, sie hat scheinbar täglich gebetet, mein Gott, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das drückt so ein bisschen dieses Grundvertrauen aus. Aber zum anderen ist eben dieses Gottvertrauen kein Selbstläufer. Nach dem Motto, ich lege meine Hände in den Schoß und warte einfach ab, was kommt. Also nicht eben diese Rolltreppe und sagen, naja, mal sehen, was Gott heute hat und so. Und, ja. Sondern es geht um dieses aktive Vertrauen. Manchmal muss man auch sagen, ja, Herr, ich vertraue dir jetzt erst recht. Auch wenn alle anderen sagen, es geht schief, ich weiß, du bist bei mir, wir werden ans Ziel kommen. Da habe ich ein Bild jetzt mitgebracht. Das ist ein toller Hauskreis hier. Die machen tolle Aktionen, nämlich die springen ab im Vertrauen. Als Thema unseres heutigen Treffens, sagt der Gruppenleiter, schlage ich vor Nähe Gottes und Gottvertrauen. Er macht also Vertrauen praktisch und dann springen sie ab. Und dazu möchte ich uns heute Morgen motivieren und einladen, zum einen eben zu diesem Grundvertrauen. Falls du da bist heute und deine Beziehung zu Jesus ist noch nicht klar, dann lade ich dich ein, so wie ich es damals getan habe, im jugendlichen Alter Jesus in dein Leben einzuladen, zu sagen, Herr, komm in mein Leben, vertraue mich dir an, führe mich auf meiner Lebensbahn. So diese grundsätzliche Entscheidung. Aber für all die anderen, die Jesus schon kennen, mit Jesus unterwegs sind, möchte ich zu diesem aktiven Vertrauen einladen. Und gerade jetzt zu überlegen, welche eine Situation könnte das sein, wo mich gerade besonders herausfordert. Gibt es etwas, wo ich merke, oh, das tut, beschäftigt mich ganz gehörig in meinen Gedanken, da kommt Sorge, da kommt Angst, vielleicht sogar eine Spur von Verzweiflung in mein Leben hinein. Ich möchte dich einladen, heute Morgen das konkret jetzt auch unserem Herrn anzuvertrauen. Lasst uns die Augen schließen, einen Augenblick drüber nachdenken und dann möchte ich dich ermutigen, diese konkrete Situation, müssen nicht viele Dinge auf einmal sein, sondern vielleicht nur eine einzelne Sache, zu sagen, Herr, ich bringe es dir. Ich möchte sagen, ich vertraue dir auch darin. Auch wenn ich keine Antwort, keine Lösung, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, ich vertraue es dir an. Ich investiere mein Vertrauen in dich und ich glaube, dass du mein Vertrauen belohnen wirst, denn das sagt Gottes Wort. Wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, dann wird er es reich belohnen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt am Ende dieser Predigt ganz besonders noch einmal dafür, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Dass wir mit voller Überzeugung und Sicherheit dir unser Leben anvertrauen dürfen. Und ich bete besonders für diejenigen, die das jetzt gemacht haben, die ihr Leben dir neu anvertraut haben oder zum ersten Mal. Danke, Herr, dass du versprochen hast, uns zu führen, uns zu leiten und ans Ziel zu bringen, Herr. Dass du ein starker, ein zuverlässiger Partner bist. Und du hast auch alles gehört, was wir dir jetzt gesagt haben. Die Situationen sind dir bekannt in unserem Leben, die uns Mühe machen, die uns sorgen, die uns ängstigen. Und danke, Herr, dass wir jetzt diesen Schritt, dieses aktive Vertrauen dir ausdrücken konnten. Herr, und ich möchte meine Geschwister, meine Freunde hier jetzt segnen, dass du dieses Vertrauen belohnen wirst. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen im Blick hast, und jede einzelne Situation und du wirst deine Gnade fließen lassen, du wirst vom Himmel her deine Antwort schenken, du kannst Umstände verändern, du kannst innere Einstellungen und Haltungen verändern. Ja, ich traue es dir zu, du bist unser Herr und Gott und ich segne jeden Einzelnen, der so eine innere Entscheidung getroffen hat und etwas zu dir gebracht hat. Und gleichzeitig, Herr, möchte ich beten für diese wunderbare Gemeinde. Ich danke dir über das, was du viele Jahre, Jahrzehnte hier gewirkt hast, Herr. Ich danke dir für Menschen, die sich hier investiert haben, ihr Leben hineingegeben haben. Ich danke dir für die Leiter und Mitarbeiter und bete, Herr, dass du sie leitest, auch in allen weiteren Überlegungen der Zukunft. Und ich weiß, auch hier bist du ein vertrauenswürdiger Gott. Du hast Wege, du hast Werke, du hast Dinge vorbereitet, die zu tun sind, die getan werden können. Danke, Herr, dass du Vision, dass du Perspektive, dass du Glaubensmut hineingibst und dass wir sehen dürfen, Herr, wie du die nächsten Schritte lenkst und auch schenkst, Herr. Danke dafür. Amen.